Samstagsuni im Wintersemester 2013/2014. Das Freiburger Münster. 10. Vortrag: Heike Mittmann. Das Freiburger Münster im Alltag der mittelalterlichen Stadtbewohner.
Herr Müller, herzlichen Dank für die freundlichen einführenden Worte. Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße auch ganz herzlich die Damen und Herren, die jetzt im Nebenraum sitzen, die ich nicht sehen kann, die mich nicht sehen können. Eine ganz ungewöhnliche Situation, aber ich hoffe, die Übertragung der Bilder und des Tones klappt einwandfrei. Ich freue mich über Ihr sehr großes Interesse an diesem Vortrag und darf Sie nun einladen, sich mit mir auf eine Zeitreise zu begeben, in das Freiburg vor ungefähr 500 Jahren. Vorab, das Mittelalter ist ein weit gefasster Begriff. Bei meinen Ausführungen werde ich mich hauptsächlich auf das 15. und 16. Jahrhundert konzentrieren, das heißt auf die Zeit des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, ganz einfach deswegen, weil zu dieser Zeit für das Freiburger Münster einfach die meisten und interessantesten Quellen vorliegen. Freiburg gehörte damals zu Österreich, genau genommen zu Vorderösterreich, hatte zwischen 7.000 und 9.000 Einwohner, so genau weiß man das nicht. Das Freiburger Münster war Pfarrkirche und Universitätskirche, noch nicht Bischofskirche, zu der das Münster ja erst 1827 mit der Gründung des Erzbistums erhoben wurde. Den Status der Universitätskirche verlor das Münster Ende des 18. Jahrhunderts, als die Jesuitenkirche diese Funktion übernahm, die sie ja heute auch noch hat. Die Leitung über die Arbeiten am Münster und die Verantwortung über dessen Finanzierung hatte der Freiburger Stadtrat, stellvertretend für ihn die drei Münsterbaupfleger, die jährlich aus den Reihen des Rats gewählt wurden. Sie verwalteten die Gelder, beauftragten die Baumeister, Künstler und Handwerker. Eine ebenso verantwortungsvolle Aufgabe hatte der Münsterschaffner oder Hüttenherr, auch Prokurator genannt, den die Pfleger aus den Münstergeistlichen wählten. Er führte die Rechnung und Aufsicht über die Hütte der Steinmetze, zahlte die Löhne aus, war für die Baumaterialien zuständig und nahm die Spendengelder entgegen. Hier sehen Sie die drei Münsterpfleger. Sie sehen, es waren sehr stattliche, sehr angesehene Herrschaften, die wohl auch sehr wohlhabend waren, was an der Kleidung zu sehen ist. Sie tragen wertvolle Mäntel, die zum Teil mit Pelz besetzt sind, hier rechts zu sehen, der Schaffner mit einem weißen Gewand bekleidet. Voller Selbstbewusstsein haben sie sich hier unten auch noch namentlich wiedergegeben, damit sie wissen, wie die Situation ist, wo sich das Gemälde befindet. Hier unten, Sie sehen jetzt die Rückseite von dem Hochaltar, den man ja nur vom Chorumgang sehen kann. Also diese Bilder sind nur vom Chorumgang aus zu sehen. Und hier hinten auf der sogenannten Predella befinden sich die Münsterpfleger. Ich werde Ihnen keine Antwort darauf geben können, wie die Freiburger damals den Bau dieser gigantischen Kirche empfunden haben. Es gibt hierzu meines Wissens nach keine Quellen. Doch worauf ich hinweisen möchte, das Münster war ein unschätzbarer Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Die jahrhundertelange Baustelle, am Münster hat man ja über 300 Jahre gearbeitet, von ca. 1200 bis 1536, diese Baustelle gab Generationen von Menschen in Freiburg und der Umgebung Brot und Arbeit. Den Zieglern aus der Viere und Zähringen, den Steinbrechern in Freiburg und Emmendingen, den Steinmetzen, Glasern, Zimmerleuten und den vielen Handwerkern, natürlich auch den Bauern und Kaufleuten, denn die vielen Menschen mussten ja versorgt werden. Nicht zu vergessen die tiefe Religiosität der damaligen Menschen, die zur Ehre Gottes diese großartige Kirche schufen und reich ausstatteten. Die beste Vorstellung vom Aussehen und der Größe der früheren Stadt Freiburg erhält man durch den sogenannten Sickinger Plan, den Sie sicherlich im Verlauf dieser Vortragsreihe schon einige Male gesehen haben. Auch ich möchte Ihnen diesen nicht vorenthalten, weil er wirklich den besten Eindruck von der Gestalt der damaligen Stadt gibt. Freiburg ist von Nordwesten dargestellt. Der Künstler hat hier übrigens zwischen diesen beiden Bergkuppen eine aufgehende Sonne dargestellt, als Hinweis einfach auf die Himmelsrichtung. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass das Münster sich genau in der Achse zu der aufgehenden Sonne befindet. Das ist jetzt nicht ein Phänomen, das man nur in Freiburg hat, sondern das ist für viele mittelalterliche Kirchen typisch. Ganz einfach deswegen, weil die Sonne ein urchristliches Symbol ist. Die Sonne steht für das Licht, für die Sonne des Heils, das Christus in die Welt gebracht hat. Hier in der Mitte die Stadt, umgeben von einer großen Stadtmauer mit den damals noch 5 Stadttoren, dem Schwabentor, dem Martinstor, dem Lehnertor, dem Predigertor und dem Christoffelstor. Die beiden Tore sind ja heute noch prägend für das Stadtbild. Das Lehnertor wurde im 17. Jahrhundert abgebrochen im Verlauf der Arbeiten für die barocke Befestigungsanlage. Das Predigertor und das Christoffelstor wurden im 18. Jahrhundert nochmal durch barocke Türme ersetzt, die dann aber der neuen Stadtplanung im 19. Jahrhundert zum Opfer fielen. Übrigens hier in der Mitte, Sie sehen die Stadt sehr planmäßig angelegt mit den rechtwinklig angelegten Straßen. Freiburg wurde ja um 1100, also in der Wende des 11. Jahrhunderts, von den Herzögen von Zähringen gegründet. Mitte des 13. Jahrhunderts reichte dieses Gelände hier inmitten der Stadt nicht mehr aus. Man war gezwungen, Vorstädte anzulegen, legte zunächst hier die Neustadt an, das ist die größte Vorstadt. Hier im Westen dann die Lehner- und die Predigervorstadt und hier im Süden die Schneckenvorstadt. Links und rechts hier zu sehen und dort sind die damaligen Stadtheiligen. Das ist der heilige Georg in Rüstung und mit dem Drachen, mit seinem kennzeichnenden Attribut. Hier rechts der heilige Lambertus. Das war eigentlich ein Bischof von Maastricht. Man wird sich fragen, wieso ist ein Bischof von Maastricht Stadtheiliger geworden? Er starb wurde ermordet in Lüttich. Seine Reliquien wurden dort aufbewahrt und Teile seiner Reliquien, das heißt nur ein ganz geringer Teil, nämlich ein Teil seiner Schädeldecke, kam durch einen Herzog von Zähringen, der Bischof in Lüttich war, nach Freiburg. Dort wurde diese Reliquie erst in der Burg aufbewahrt und kam dann später in das Münster. Und hier noch als wichtigste Patronin, wo ist sie denn hier? Die Maria, die Patronin des Münsters. Das Freiburger Münster ist ja der Maria geweiht. Und sie ist gleichzeitig auch die Schutzheilige der Münsterpfarrei. So, hier sehen Sie das Reliquiar des heiligen Lambert von Lüttich. Also Lüttich, eigentlich war er ja Bischof von Maastricht. Ein sehr kostbares Reliquiar, über 1 Meter groß, das Sie übrigens im Moment in der Baustelle Gotik aus allernächster Nähe bewundern können. Ein Reliquiar, das von einem Freiburger Goldschmied geschaffen wurde. Diese Figur wurde als Prozessionsfigur geschaffen, also sie wurde bei Prozessionen mitgetragen, schon 1514 sogar, als diese Figur entstanden ist im Auftrag der Münsterpfleger. Sie wird ausgestellt im Freiburger Münster am Jahrestag oder am Todestag vielmehr des Heiligen, nämlich am 17. September. Hier sehen Sie nochmal einen Ausschnitt aus dem Sickinger Plan. Das zeigt jetzt die Neustadt. Das zeige ich Ihnen deswegen, weil die Neustadt im Rahmen meines Vortrages öfter angesprochen wird. Denn in der Neustadt befand sich die Nikolauskirche, hier ganz groß zu sehen. Diese Kirche war neben dem Freiburger Münster die zweitgrößte Kirche in Freiburg. Sie war die Filialkirche des Freiburger Münsters. Erstaunlicherweise wissen wir über diese Kirche fast gar nichts, weder über die Geschichte noch über die Ausstattung. Selbst archäologisch konnte sie, Entschuldigung, nicht eindeutig nachgewiesen werden. Man vermutet sie auf dem Areal des heutigen Gebäudekomplexes Zähringer Tor auf dem Areal zwischen der Habsburger Straße und der Bernhardstraße. Die Kirche ist deswegen wichtig, weil man hierher den alten Münsterfriedhof verlegt hat. Den ersten öffentlichen großen Friedhof, der um das Freiburger Münster herum sich befand und den man 1515 hierher verlegt hat. Ganz eindeutig hier an den Kreuzen zu sehen. Ja, was wohl aber doch offensichtlich von der Kirche erhalten geblieben ist, sind diese 3 spätgotischen übergroßen Figuren, die seit mehreren Jahrzehnten im Chorumgang des Freiburger Münsters stehen. Und zwar waren sie integriert hier in diesem Gesprenge, in diesem Architekturaufbau des 19. Jahrhunderts. Diesen Architekturaufbau gibt es ja nicht mehr. Der wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt und nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufgebaut, sondern zerstört, mit Ausnahme dieser 3 Figuren. Und der Künstler dieses Aufbaus, das war der Franz Sales Glenz, ein ganz berühmter Kunstschreiner, hat in seinem Tagebuch uns die Notiz hinterlassen, dass diese Skulpturen aus der Nikolauskirche stammten und dass sie sich in der Stube des Turmwächters befunden haben und dass er aus der mittleren Figur, diese hier, das soll nämlich eine Nikolausfigur gewesen sein, das passt also als Patron der Nikolauskirche, dass er aus dieser Figur den heiligen Konrad gemacht hat, den Patron des Bistums Freiburg. Hier links, das ist der Laurentius übrigens und das ist der heilige Stephanus. Also ganz interessant, ob es jetzt wirklich so ist. Es gibt auch einen sehr interessanten Beitrag zu diesen Figuren in einem unserer Münsterblätter von einer Dame, die sagt, dass diese Figuren sich ehemals in dem Hochaltar befunden hätten, also im Hochaltar der Nikolauskirche. So, das ist die barocke Befestigungsanlage, die Freiburg knapp 70 Jahre umgeben hat, von dem berühmten französischen Festungsbaumeister Sébastien Prestre de Vauban geschaffen. Für diese Befestigungsanlage wurden sämtliche Vorstädte, also einschließlich der Neuburg, niedergelegt, samt der Kirchen und der Klöster, ganz einfach, weil man hier ringsherum ein freies Schussfeld haben wollte. Also sämtliche Vorstädte, mit Ausnahme der Schneckenvorstadt, die beließ man, wurden die Gebäude und die Stadtmauern abgerissen. So, hier sehen Sie jetzt einen Ausschnitt aus dem Sickinger Plan mit dem Münster und mit dem Münsterplatz, die Bereiche, die uns ja jetzt am meisten natürlich interessieren. Sie sehen das Münster relativ realistisch wiedergegeben, perspektivisch vielleicht ein bisschen verzerrt. Der Künstler hatte so das ein oder andere Problem, aber die wichtigsten Bauteile sind ganz klar zu erkennen. Hier der Hauptturm schon mit den verschiedenen Geschossen, man meint sogar die durchbrochene Maßwerkspitze zu erkennen. Hier das dreischiffige Kirchenschiff, der Chor, der ja tatsächlich über dem Kirchenschiff hinausragt, hier sehr gut zu erkennen. Man erkennt sogar die romanischen Bauteile, das Querhaus, hier die Hahnentürme und die Kapellen, die fälschlicherweise wohl hier mit geraden Wänden abgeschlossen sind und nicht mit ihren charakteristischen spitzen Winkeln. Die Platzgrenze hatte 1589 schon die gleichen Ausmaß, also der Platz war damals schon genauso groß wie heute. Dies war allerdings nicht immer der Fall. Bei Grabungen im letzten Jahrhundert hat man nämlich Reste von Fundamenten und von aufgehenden Mauerwerk von Häusern entdeckt auf dieser freien Fläche, die darauf hinweisen, dass ehemals große Teile des Freiburger Münsterplatzes bebaut waren. Aber was sich da schon befunden hat, 1589 sind die charakteristischen Gebäude, die heute ja auch noch größtenteils das Bild der Stadt oder das Bild des Platzes prägen. Sie sehen hier das Kornhaus mit den charakteristischen Giebeln, Treppengiebeln vorn und hinten. Hier den Basler Hof, das war ja eigentlich ein Wohnpalais oder wurde als Wohnpalais für einen sehr wohlhabenden Freiburger Bürger gebaut. Seit 1587 diente es dem Basler Domkapitel als Sitz. Sie wissen, die Basler Geistlichen sind ja vor der Reformation 1529 geflohen nach Freiburg, wollten hier eigentlich nur kurz verweilen. Daraus wurde ein Daueraufenthalt von über 150 Jahren und das war ihr Sitz. In Münster haben sie übrigens ihre Gottesdienste gehalten. Hier befand sich ein ehemaliges Spital, das Heilig-Geist-Spital, und hier mit dem roten Rahmen zu erkennen, das historische Kaufhaus. Hier dieser Anbau, gut zu erkennen an den Arkaden, an den Erkern, an den Ecken. Das Anfang des 16. Jahrhunderts durch diese Prachtfassade, die wir ja heute noch haben, erweitert wurde. Denn das alte Kaufhaus, es gab auch früher schon ein Kaufhaus, das befand sich hier an der Schusterstraße. Bei diesem Gebäude mit dem Pultdach, das ja etwas abweicht von den übrigen Gebäuden, das ist die Werkstatt, das Werkstattgebäude der alten Münsterbauhütte, also der ältesten Münsterbauhütte. Die alte Münsterbauhütte befindet sich ja in der Herrenstraße. Die älteste, die in der Urkunde 1318 das erste Mal am Kirchplatz, am Münsterplatz erwähnt wird. Und das war vermutlich die Werkstatt, denn die Münsterbauhütte damals bestand aus einem umfangreichen Gebäudekomplex, der an der Südostecke des Münsters war. Und eben das, was wir jetzt gerade gesehen haben, war die Werkstatt selbst. Wenn man genau hinschaut, kann man hier einen Bogen sehen und in dem Bogen befindet sich eine Person, die offensichtlich am Stein arbeitet. Also man braucht ein bisschen Fantasie dazu, aber wenn man den Ausschnitt jetzt nochmal rauszoomen würde, kann man es tatsächlich erkennen. So, im Unterschied zu heute, also sonst die Platzgrenzen entsprachen eigentlich unseren heutigen oder entsprechen unseren heutigen, aber was völlig anders ist, ist diese Mauer hier. Ringsherum wird das Freiburger Münster von einer Mauer umgeben. Das war die Mauer, die den ehemaligen Friedhof, den größten öffentlichen und ältesten Friedhof in Freiburg umgab, den es allerdings, als dieser Stich gemacht wurde von dem Gregorius Sickinger, schon gar nicht mehr existierte, weil er nämlich bereits in die Vorstadt Neuburg verlegt worden war. Die Friedhofsmauer war ca. 1,60 Meter hoch und bis zu 80 Zentimeter breit. Im Süden, Westen und Osten verlief sie recht eng an der Kirche, während sie im Norden mit einem weiten Bogen um die Kirche herumführte. Das heißt, dort war der Friedhof am größten. Herr Sickinger hat das jetzt nicht realistisch wiedergegeben, aber aufgrund von Fundamentresten, die man bei Grabungen entdeckt hat, konnte dieser Verlauf festgestellt werden. Ich zeige Ihnen das gleich auch noch auf einem Plan. Es gab verschiedene Eingänge, manche von ihnen waren mit Bogenarchitekturen besonders ausgezeichnet und jeder Durchlass hatte einen sogenannten Viehtritt. Das ist jetzt hier sehr schön zu sehen. Zum einen sehen Sie hier diese hervorgehobenen Eingänge auf der Südseite und auf der Nordseite. Und hier sehen Sie vor dem Eingang so einen schwarzen Kasten. Und wenn man da genau hinschaut, kann man erkennen, dass das Striche sind. Mit diesen Strichen wurde so ein Viehtritt gekennzeichnet. Das heißt, ein Viehtritt ist eigentlich nichts anderes, das sieht man in ländlichen Gegenden heute auch noch, als ein Schacht, der oben mit einem Eisengitter versehen ist. Damit wollte man verhindern, dass Tiere wie Rinder, Schweine, Schafe, Hunde, die damals durch die Freiburger Straßen streunten, auf das Friedhofsgelände gelangten. So, das ist jetzt dieser Plan, von dem ich gerade erzählt habe, auf dem Sie eigentlich sehr gut erkennen können, was man an Fundamentresten bei Grabungen entdeckt hat. Zum einen hier sehen Sie, hier ist sogar ein sehr langes Fundamentband, das über 35 Meter lang ist. Hier eben mit schwarz gekennzeichnet diese Reste der Kirchhofmauer, also der Fundamente dieser Kirchhofmauer. Und mit weiß, hier sehen Sie so weiße Quadrate hier und dort beim Marienportal. Das waren die Viehtritte, die man ergraben hat. Und hier können Sie jetzt an dieser Zeichnung gut erkennen, dass das Areal hier wesentlich, ich sehe es jetzt hier aus der Nähe gar nicht, dass das Areal auf jeden Fall hier wesentlich schmäler war als auf der Nordseite. Also hier war der Friedhof am größten. Im Volksmund trug die Friedhofsmauer die merkwürdige Bezeichnung Esel. Angeblich geht dies auf den Brauch zurück, dass früher am Palmsonntag auf der Mauerkrone ein auf Rollen gestellter und in Schienen laufender hölzerner Esel entlanggezogen wurde, auf dem Kinder sitzen durften. In den Chronikblättern der Stadt Freiburg von 1785 findet sich dagegen eine ganz andere Erklärung. Dort heißt es nämlich, dass die Mauer wegen den darauf gesetzten spitzigen Quatersteinen so benannt wurde. Tatsächlich entdeckte man bei Grabungen zwei Steine mit geschweiften Kanten, die vielleicht von dieser Mauerabdeckung stammen. In der Architektur werden spezielle Formen des Spitzbogens als Eselsrücken bezeichnet und so könnte der Name auch hiervon abgeleitet sein. Palmsonntag wurde tatsächlich übrigens in Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem ein Holzesel mit einer Christusfigur im Münster herumgeführt. Nach dem Ende der Prozession stand die Holzfigur dann am Hauptportal und Kinder durften sich gegen ein kleines Trinkgeld auf sie setzen. Aufbewahrt wurde die Figur im Eselstall, einen Schuppen, der bis Anfang des 19. Jahrhunderts in der Ecke zwischen dem Münsterturm und dem südlichen Seitenschiff stand. Der Friedhof auf dem Münsterplatz, auch als Kirchhof, Kilchhof oder Gottesacker bezeichnet, wird das erste Mal 1269 in einer Urkunde schriftlich erwähnt. Seine Existenz lässt sich jedoch schon im 12. Jahrhundert durch den archäologischen Nachweis der Friedhofskapelle auf der Nordseite des Platzes belegen. Mit dem Ausbau des Münsters war das Friedhofsgelände über die Jahrhunderte mitgewachsen. Die halb so große romanische Vorgängerkirche aus dem 12. Jahrhundert, hier zu sehen, so stellt man sich die vor, so wurde sie rekonstruiert, umgab der Friedhof vermutlich in einem Kreis. Dies war die Idealform eines mittelalterlichen Friedhofs, da die Gräber so gleichmäßig um die Kirche verteilt lagen und man so von den segensreichen Wirkungen der dort aufbewahrten Reliquien und der heiligen Messen am meisten profitieren konnte. Mit der gewaltigen Vergrößerung der Kirche, Sie sehen jetzt hier das heutige Münster nach 350-jähriger Bauzeit, dehnte sich das Gelände jedoch immer weiter aus und erhielt einen asymmetrischen Grundriss. Bis 1515 bestatteten die Freiburger ihre Verstorbenen hauptsächlich dort. Die Anregung, den großen Münsterfriedhof aus der Altstadt herauszuverlegen, war vom damaligen Landesherrn und Kaiser Maximilian ausgegangen. Er hatte den fatalen Zusammenhang zwischen der zentralen Lage der Friedhöfe und den dicht besiedelten Stadtkernen, den geringen Bestattungstiefen und den Pest- und Blatternepidemien erkannt. Die Stadt sträubte sich zunächst dagegen, denn sie fürchtete, wertvolle Einkünfte zu verlieren, die sich aus den Gebühren für die Bestattungen und den vielen Stiftungen an das Münster zum Seelenheil der Verstorbenen ergaben. Darauf erwirkte der Kaiser 1513 einen Erlass von Papst Leo X., der die Beerdigungen um das Münster verbot. Ein Jahr später kaufte die Stadt den Grund für den neuen Friedhof an der Nikolauskirche, bis zu dessen Einweihung allerdings noch ein Jahr vergehen sollte. Also deswegen hört man immer oder liest man immer, der neue Friedhof wurde 1515 belegt, weil eben der Grund und Boden zwar schon früher gekauft worden, aber der Friedhof musste ja noch eingeweiht werden. Also eine Neubelegung fand definitiv erst 1515 statt. Und bis 1515 wird dann auch der alte Friedhof um das Münster noch in Funktion gewesen sein. Nach dem Schließen des Münsterfriedhofs fanden dort Bestattungen nur noch in Ausnahmefällen statt. 1713 und 1744 sollen in mehreren Massengräbern über 2000 vorderösterreichische Soldaten beigesetzt worden sein, die bei den Belagerungen der Stadt durch die Franzosen ums Leben gekommen waren. Eines der Gräber entdeckte man bei Grabungen 1938 auf der Nordwestseite des Münsters. Zum Münsterfriedhof gehörte eine besondere liturgische Ausstattung, die auch nach der Verlegung des Friedhofs bis zum Abbruch der Friedhofsmauer bestehen blieb. Eine Friedhofskapelle, ein Kreuz, eine Totenleuchte und hier ein Ölberg, der ja sich im nördlichen Seitenschiff des Münsters befunden hat. Wie wir auf dem Plan sehen, war die Friedhofskapelle eingeschossig, also hier nochmal, das ist die Friedhofskapelle, und vermutlich mit einem Satteldach versehen. 1314 wird die dem heiligen Andreas, dem Totenpatron, geweihte Kapelle auf dem Kirchhof erstmals in den Quellen erwähnt. Durch archäologische Funde lässt sie sich jedoch schon früher nachweisen. Bei Grabungen, die 1973 bis 76 für die Neuverlegung von Versorgungsleitungen rund um das Münster durchgeführt wurden, stieß man auf ihre Reste. In Höhe der Stadtbibliothek entdeckte man die ca. 3,5 Meter hohen Umfassungsmauern ihres Untergeschosses, das als Beinhaus diente. Also hier zu sehen, das sind die Umfassungsmauern. Gut 2 Meter hoch sind dort im östlichen Bereich menschliche Knochen aufgestapelt. Also hier, das ist nicht etwa Geröll oder Schutt, sondern das sind menschliche Knochen. Wegen der Enge der Friedhöfe war es im Mittelalter üblich, die Gebeine der Verstorbenen nach ca. 5 bis 7 Jahren auszugraben, zu reinigen und in solchen Beinhäusern zu stapeln. Die ältesten Steine des vorgefundenen Mauerwerks konnten aufgrund ihrer Bearbeitung der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts zugewiesen werden. Die Untersuchungen ergaben, dass das Gebäude in verschiedenen Bauphasen entstanden war. Das können Sie jetzt hier sehr schön sehen. Das ist die ursprüngliche Andreaskapelle aus dem 12. Jahrhundert. Sie sehen hier die Kapelle selbst, unterkellert, aber nur teilweise, nur zur Hälfte. Im 16. Jahrhundert hat man dann nochmal einen Umbau vorgenommen, hat die Unterkellerung auf die gesamte Länge der Kapelle durchgeführt und hat auch noch die Eingangsbereiche verändert. Außerdem wurde hier so ein Gatter eingesetzt, dessen Stützbalken hier übrigens noch beim genauen Hinsehen zu erkennen ist. Nach Abschluss der Grabungsarbeiten schloss man das Beinhaus mit einer Betondecke, verlegte das Münsterpflaster darauf, ließ jedoch zwei Einstiegsluken, um den Bereich zugänglich zu lassen. Dunkle Steine im Münsterpflaster geben heute den Umriss der ca. 10 Meter langen und 6,5 Meter breiten Andreaskapelle wieder. Bei den Tiefbauarbeiten stieß man außerdem übrigens auf, und zwar in 20 bis 150 Zentimeter unter dem heutigen Platzniveau, auf zahlreiche Knochen von Verstorbenen. Die Toten lagen in drei Schichten dicht nebeneinander und übereinander. Ihre Gebeine wurden sorgfältig geborgen und von Wissenschaftlern des Gerichtsmedizinischen Instituts Freiburgs untersucht. Es ergaben sich teilweise interessante Rückschlüsse auf das Alter, Geschlecht, die Krankheiten, Todesursachen und so weiter der früheren Freiburger Einwohner. So konnte unter anderem festgestellt werden, dass das durchschnittliche Sterbealter der Frauen bei 38 Jahren lag und das der Männer bei 46 Jahren. Diese spannenden Ergebnisse wurden 1980 in einer Promotion der Medizinischen Fakultäten Freiburg von Frau Magda Seifert publiziert. Das ist also eine sehr, sehr interessante Arbeit. Wenn Sie sich für die Ergebnisse interessieren sollten, würde ich Ihnen wirklich diese Promotion zum Lesen empfehlen, die unter anderem beim Gerichtsmedizinischen Institut sich in der Bibliothek dort befindet. Da sich im Erdreich keine größeren hölzernen Überreste fanden, geht man davon aus, dass die Toten lediglich in einem Tuch, das heißt ohne Sarg, bestattet worden, so wie es auf dem Blatt eines nordfranzösischen Stundenbuches dargestellt ist. So, das sehen Sie hier. Sie sehen hier den Leichnam fest eingebunden in einem Tuch, also sehr fest umwickelt, hier sogar mit einer dicken Naht zusammengenäht. Hier im Hintergrund eine Gruppe von Geistlichen, da Trauernde. Hier sehen Sie seine Seele, die von einem Engel in Empfang genommen wird, obwohl ein Teufel versucht, die Seele noch, nach der Seele noch zu grapschen. Wenige Meter vor dieser Andreaskapelle stand, da sind wir, ein Kreuz, das 1785 auf den alten Friedhof in Herdern versetzt wurde. Das Kreuz wurde den Quellen nach 1572 errichtet, geschaffen. Der Künstler wird nicht genannt. Weiter östlich, in der Nähe des berühmten Bäckerfensters, befand sich die Totenleuchte. Es war eine Säule mit einem laternenartigen Aufsatz, in dem das ewige Licht brannte. Sie wurde 1506 von der Bruderschaft der Bäckerknechte gestiftet, die auch für die Unterhaltung des Lichtes verantwortlich war. Dieses daher als Bäckerlicht bezeichnete Licht trug die lateinische Inschrift In Memoriam Occisorum Civium, übersetzt in Erinnerung an die erschlagenen Bürger, womit der Bürger gedacht werden sollte, die 1299 im Kampf gegen den Freiburger Grafen Egino und seinem Verbündeten, den Straßburger Bischof Konrad von Lichtenberg, in Betzenhausen getötet worden waren. Für sie gab es auch eine Gedenkstiftung in Münster. Das Bäckerlicht wurde nach seinem Abbruch in ungewöhnlicher Weise weiterverwendet. Hier zu sehen, Teile von ihm, und zwar lediglich die spätgotische Säule, also nur das hier, diese profilierte Säule, die Sie hier sehen, integrierte man in einem Pfeileraufsatz am Chor, für den sogar der berühmte Barockkünstler Christian Wenziger einen Entwurf angefertigt hat. Diesen Entwurf sehen Sie rechts. Allerdings nicht nach diesem, sondern nach einem leicht abgewandelten Entwurf wurde er dann ausgeführt. So, hier ist die Chor-Nordseite. Das Bäckerlicht befindet sich hier. Wie Sie sehen, wird es derzeit restauriert. Dankenswerterweise beteiligt sich die Bäckerinnung Freiburg mit einem namhaften Betrag. Das finden wir natürlich sehr schön, weil damit auch die Geschichte weitergeführt wird. Danke. Die Ölbergkapelle. In der Grafenkapelle, also in der heutigen Grafenkapelle im nördlichen Seitenschiff, ein Anbau von 1557, befand sich einst eine plastische Ölberggruppe. Die Kapelle war zum Münsterplatz ehemals hin geöffnet und durch ein Gitter hindurch konnten die Besucher des Friedhofs die biblische Szene betrachten. Neben den üblichen Figuren Jesus und den drei schlafenden Jüngern waren dort noch einige Begleitfiguren zu sehen, unter ihnen der heilige Martin mit dem Bettler. Nach dem Abbruch der Kirchhofmauer ging das Interesse an der Darstellung offensichtlich verloren. Die Figuren verfielen und wurden entfernt. 1829 erhielt die Kapelle eine neue Funktion. Man überführte in sie die Gebeine und Grabplatten des Markgrafen Otto und der Markgräfin Agnes von Hachberg sowie des Grafen Egon I. aus dem Tennenbacher Kloster bei Emmendingen, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufgelöst und abgebrochen worden war. Zu diesem Zweck wurde die Kapelle umgebaut, die Fassade mauerte man zu und öffnete den Raum zum Kircheninnern. Also ehemals waren diese Bögen geöffnet und eben zum Zweck der neuen Funktion wurden sie bis oben hin dann zugemauert. Nicht nur auf dem Kirchhof, sondern auch im Münster selbst wurden Hunderte von Menschen beigesetzt. Dies dokumentieren Totenbücher und andere Quellen und noch heute erinnern, wenn auch nur noch vereinzelt, Gedenktafeln und Grabplatten an die vielen dort Beigesetzten. Ehemals waren die Böden des Münsters dicht mit Grabplatten bedeckt. Die Pfeiler und Wände schmückten zahlreiche Gedenktafeln für die Verstorbenen. Feste Kirchenbänke für die Gläubigen gab es noch nicht. Man brachte sich Sitzschemel mit, auch waren Betstühle vorhanden. Außer den Münstergeistlichen besaßen jedoch die Ratsherren, die Vertreter der Universität und das Basler Domkapitel Gestühle, die sich im Chor und im nördlichen Seitenschiff befanden. Die noch heute vorhandenen barocken Kirchenbänke im Kirchenschiff wurden erst Ende des 18. Jahrhunderts aufgestellt. Etwa zur gleichen Zeit hatte man damit begonnen, die unebenen Grabplatten aus den Böden zu entfernen. Mit den Grabplatten verschwanden auch die vielen Gedenktafeln. Was mit ihnen passierte, weiß man nicht. Aus den Grabplatten sollen zum Teil die neuen roten und gelben Bodenplatten angefertigt worden sein. Manche benutzte man auch als Flicksteine. Also ein wenig respektlos ist man mit diesen Platten umgegangen. In den Chorkapellen und im Chorumgang stellt sich die Situation allerdings noch anders dar. Hier liegen die Grabplatten noch größtenteils im Boden und lassen ihren reichen bildhauerischen Schmuck erkennen. Neben Inschriften zu den Verstorbenen schmücken üppige Waffen die riesigen Sandsteinplatten. Hier zwei besonders schöne Exemplare, die sich in der Locherer Kapelle befinden. Die Locherer Kapelle ist ja im nördlichen Chorumgang oder schließt an den nördlichen Chorumgang an. Das ist die Grabplatte von einem Juristen. Sie können hier oben das Todesdatum erkennen, 1601. Hier sein üppiges Wappen und das Wappen offensichtlich seiner Vorfahren oder seiner Verwandten. Und hier daneben eine schöne Grabplatte von einem Münsterpfleger. Sechs Grabplatten blieben in der Münsterbauhütte überliefert, von denen eine in der Ausstellung Baustelle Gotik zu sehen ist. Ach so, beziehungsweise, das wollte ich Ihnen noch zeigen. Man hat auch manche Grabplatten ausgebaut und sie an den Wänden angebracht, wie wir sie jetzt hier sehen. Also das ist nicht etwa eine Gedenkplatte, sondern das ist die Grabplatte von einem Basler Geistlichen, der vor dieser Kapelle begraben ist. Und Anfang des letzten Jahrhunderts hat man eben einige ausgebaut und an den Wänden angebracht, um sie eben einfach noch präsent zu haben. Ja, das wollte ich Ihnen gerade zeigen. Der Transport der Grabplatte. Sie sehen, wir haben keine Kosten und Mühen gespart, um diese schöne Ausstellung, um ein besonders interessantes Exponat zu bereichern, nämlich um diese Grabplatte, für die die Werkstätten des Augustinermuseums extra ein Gestell angefertigt haben, damit die Grabplatte also einigermaßen schräg transportiert werden konnte. Sie müssen bedenken, so eine Grabplatte wiegt mehrere hundert Kilo, ist über 2,5 Meter groß, also das war schon ein ziemlicher Akt, den wir aber gerne gemacht haben. Und ich denke, sie kommt jetzt in dieser Ausstellung auch sehr gut zur Geltung. Es war begehrt, sich in Münster, das heißt in allernächster Nähe, zu den Heiligen und Reliquien beisetzen zu lassen. Wer zu diesem Privileg kam, entschied der Freiburger Stadtrat und nicht zuletzt das Geld. Denn im Gegensatz zum Friedhof mussten die Gräber innen mit den großen Grabplatten bedeckt werden, deren Herstellung entsprechend teuer war. Außerdem war eine Gebühr zu entrichten. So kostete 1523 eine Grabstätte in Münster 20 Gulden, dies entsprach dem Jahresgehalt des sehr renommierten Münsterbaumeisters Hans Niesenberger. Später erhöhte sich der Preis sogar auf 30 Gulden. Es wurde auch unterschieden zwischen der Lage im Langhaus und Chor. Am teuersten war es, im Chor zu liegen. Schließlich spielte das Alter der Verstorbenen eine Rolle. Für Kinder und Jugendliche, wohl abhängig von der Größe und des Gewichts, gab es gestaffelte Preise. Für Erwachsene ab 16 Jahren, und jetzt kommt es, in den Quellen werden diese Erwachsenen bereits als alte Menschen bezeichnet, gab es einen Einheitspreis. Gebühren musste man auch außen auf dem Friedhof zahlen, doch waren diese geringer als innen. So konnten sich also nur die sozial Bessergestellten, das heißt Adelige, reiche Bürger und auch die Geistlichen, ein Grab im Münster leisten. Die 1457 gegründete Freiburger Universität hatte für ihre Professoren im Chor eine eigene Grabkapelle einrichten lassen. Die zahlreichen Gedenktafeln an den Wänden erinnern noch heute an sie. Also das ist die Universitätskapelle. Ah ja, einmal frontal, einmal von Osten zu sehen. Und hier sehen Sie die diversen Gedenktafeln, man sagt auch Epitaphien zu ihnen, aus Stein geschaffen, viele, hier aber auch aus Holz, zum Teil mit Gemälden versehen. In der Kapelle wurden zunächst zwei Gräber angelegt, später kamen vor der Kapelle noch 6 weitere hinzu, in denen mindestens 30 Personen beigesetzt wurden. Frühestens nach 8 Jahren, so war es vertraglich festgelegt, durfte man die Gräber öffnen, entnahm die Gebeine, bestattete sie wohl im Beinhaus der Andreaskapelle und schuf so Platz für Neuverstorbene. Ach, hier wollte ich Ihnen gerade nur noch mal 2 Gedenktafeln zeigen. Die eine, die linke, ist auch in der Ausstellung zu sehen. Das ist eine ganz interessante, die nämlich aus 2 Bildern besteht. Das oberste Bild kann man so zur Seite schieben, ist also ganz praktisch. Hier sehen wir den Verstorbenen. Und dieses wunderbare Rokoko-Epitaph hat jetzt mit dem Mittelalter natürlich gar nichts zu tun, aber ist ein ganz besonderes Kunstwerk, wurde für einen Juristen und für dessen Sohn geschaffen und ist umgeben mit unglaublich vielen Sinnbildern, die den Tod betreffen, die die juristische Berufstätigkeit betreffen. Also ist wirklich sehr lohnenswert und wie gesagt auch in der Ausstellung im Moment präsent. Die Grabplatten besaßen alle die gleiche lateinische Inschrift Universitatis Friburgensis Tumba und waren mit römischen Zahlwörtern nummeriert. Also man muss schon genau hingucken. Ich selbst habe mich extra nochmal auf die Knie begeben, um diese Schriftzüge zu entziffern, aber tatsächlich finden Sie dort, die Buchstaben sind zum Teil sehr unleserlich, ich hatte den Eindruck, dass manche auch nicht richtig eingehauen worden sind, aber man kann über diese verschiedenen Zeilen tatsächlich hier diese Schrift lesen, Universitatis Friburgensis Tumba und in dem Fall Oktava, also das ist die Grabplatte von der 8. Grabstätte. Wegen der Missstände der Grabstätten in den Kirchen, der oft zu dichten Belegung von Gräbern, die übereinander oder mit zu geringer Tiefe unter dem Boden lagen, wodurch es oft, wie es in den Quellen heißt, unangenehm stank, auf gut Deutsch, Leichengeruch zog durch die Räume, hatte Kaiser Joseph II. 1484 Beisetzungen in Kirchen generell verboten. 1784. Damit endeten sie auch im Münster, zumindest für Laien. Nachdem das Freiburger Münster 1827 zur Bischofskirche erhoben wurde, genehmigte Großherzog Leopold die Beisetzung von Bischöfen. Man bestattete sie zunächst an verschiedenen Orten im Langhaus und Chor bis 1964 für sie eine eigene Gruft unter dem Chor fertiggestellt war. Das ist jetzt die Bischofsgruft unter dem Chor, an der man insgesamt 4 Jahre gebaut hat. Hier in diesen Seitenwänden befinden sich die diversen Grabkammern. Kommen wir nun von den Toten zu den Lebenden. Zum bunten Markttreiben auf dem Münsterplatz, in welches das Münster schon immer einbezogen war. Zum einen wegen der berühmten Marktinschriften am Hauptportal, zum anderen, weil seit dem 14. Jahrhundert, also zu einer Zeit, als der Friedhof noch in Betrieb war, hier bereits Teile des Marktes stattfanden. 1120 hatte Herzog Konrad der noch jungen Stadt Freiburg das Marktrecht verliehen. Von da an bis ins 19. Jahrhundert war der Freiburger Markt grundlegend für die Versorgung der Stadtbevölkerung und den Absatz ihrer handwerklichen Erzeugnisse. Wie heute fand er täglich statt. Außerdem gab es 2 Jahrmärkte, die besonders beliebt waren, weil an ihnen die sonst üblichen Handelsbeschränkungen aufgehoben waren. Händler und Bauern von auswärts und aus der Stadt boten eine Vielfalt von Produkten an, die weit über das heutige Angebot hinausging. Neben den Grundnahrungsmitteln wie Korn, Brot, Fleisch und Fisch wurden Kleidung, Tuche, Wolle, Felle, Vieh, Holzkohle, Baumaterialien und vieles mehr angeboten. Auswärtige Waren mussten zunächst in das Kaufhaus gebracht werden, wo sie gewogen, gemessen und verzollt wurden. Es herrschte Marktzwang. Das heißt, alle zum Verkauf bestimmten Waren in der Stadt durften nur auf dem Markt angeboten werden. Später änderte man die Bestimmungen wegen der Enge des Marktes. Die Waren der einheimischen Produzenten wurden nun auch in deren Häusern angeboten. Der größte Teil des Marktgeschehens spielte sich im Mittelalter in der für diesen Zweck besonders breit angelegten großen Gasse der heutigen Kaiser-Josef-Straße ab. So, hier die Kaiser-Josef-Straße, die heutige, also die breite große Marktgasse zwischen dem damaligen Christoffelstor und dem Martinstor gelegen. Hier waren der Fischmarkt und der Viehmarkt, dort standen die Metzger und Brotlauben und hier gab es auch die vielen Wechselstuben. Denn wegen der damaligen Währungs- und Münzvielfalt war für auswärtige Marktbesucher der Handel ohne Geldwechsel nicht möglich. Außerdem gab es Spezialmärkte an verschiedenen Orten. Im Laufe des 14. Jahrhunderts verlagerte sich der Großteil des Marktgeschehens auf den Münsterplatz. Und ab dem 16. Jahrhundert wurde der Münsterplatz endgültig zum Hauptmarktplatz, obwohl der Platz wegen der dort nach wie vor stehenden Friedhofsmauer ja noch relativ eng war. Die Verkaufsstände errichtete man an der Außenseite der Friedhofsmauer. Hier jetzt zu sehen. Im Norden befanden sich die offenen Kornlauben. Das sind die hier. Rechts davon die Brotbänke und Krämerläden. Auf der Nordwestseite des Münsterplatzes ist schon für das späte 13. Jahrhundert der Handel mit Korn und Hülsenfrüchten belegt. Um 1498 begann man mit dem Bau des städtischen Kornhauses, dessen großer Speicher unter dem Dach zum Einlagern von Getreide genutzt wurde. Im und vor dem Erdgeschoss verkauften die Getreidehändler ihre Ware in Säcken. Kann man hier noch sehr schön auf diesem Gemälde von Domenica Quaglio erkennen. Sie sehen hier die Säcke, in denen das Getreide und vielleicht auch das Korn angeboten wurde. Das Kornhaus war ein Mehrzweckbau, in dessen Keller sich die Metzig, das Schlachthaus und im ersten Obergeschoss ein Tanz- und Festsaal der Stadt befanden. Beim Bombenangriff 1944 wurde das Gebäude bis auf die Grundmauern zerstört und nach dem Krieg in historischen Formen wieder aufgebaut. Nicht weit hiervon, an den Pfeilern seitlich des Hauptportals, sind noch heute die für den früheren Freiburger Markt gültigen, in Stein geschlagenen Richtmaße zu sehen. Da die Maße nicht wie heute einheitlich waren, sondern ebenso wie die Münzen, von Stadt zu Stadt variierten, war es wichtig, sie an einem öffentlichen Ort für jedermann sichtbar zu machen. Mit der Anbringung an der Kirche stellte man sie zugleich unter den besonderen Schutz Gottes. So, Sie sehen jetzt hier die berühmtesten Maße, die Brotmaße. Ich habe Ihnen unter diesen lateinischen Ziffern mal die heutigen Zahlen geschrieben, weil sie doch nicht mehr für jedermann lesbar sind. AD heißt ja immer Anno Domini, im Jahre des Herrn. Das ist also jetzt von 1320, das ist eine Angabe von 1270, von 1317. Sie sehen, die Brote variieren, die Arten der Brote variieren und auch die Größen. Das größte Brot sieht man hier im Jahr 1270, das heißt, da scheint die Ernte besonders gut gewesen zu sein. Man konnte entsprechend große Brote backen. 1317 war es etwas magerer. Sie sehen, das Brot, einmal dieser Spitzleib und der Rundleib, die beiden sind sehr klein geraten, sodass man wirklich sprichwörtlich nur die kleinen Brote backen konnte. Wir gehen auf die andere Seite, also das ist ja der Strebepfeiler, der linke Strebepfeiler seitlich des Hauptportales. Wenn man um die Ecke geht, sieht man als erstes den sogenannten Seester, hier zu sehen. Das ist die Grundfläche und die Höhenangabe für ein Gefäß, mit dem das Getreide gemessen wurde. So ein Gefäß wurde übrigens nachgebaut, ist auch in der Ausstellung, Baustelle Gotik zu sehen. Sie merken, ich habe schon einige Male auf diese Ausstellung verwiesen. Es ist auch wirklich eine ganz tolle Ausstellung und werde es jetzt auch im Folgenden noch tun. Wie gesagt, damit wurde das Getreide gemessen. Man erkennt den die Grundfläche, die ca. einen Durchmesser von 40 cm hat und die Höhe eben von 20 cm. Hier gibt ein Eisenstab die Freiburger Elle wieder, die 54 cm betrug. Wir gehen weiter, das ist der Zuber. Netterweise mit einer Inschrift versehen. Darüber freut man sich natürlich immer, wenn man eine Jahreszahl vorfindet und noch eine Inschrift. Ich habe sie hier unten übertragen. 1295, der Zuber 8 aufgehäuft, soll ein Karren Holzkohle tun. Also damit wissen wir schon, dass damit überwiegend Kohle gemessen wurde. Und die nächst weitere größere Maßeinheit war ein Karren. Ja, jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Phänomen. Zum einen sehen Sie hier nochmal die Freiburger Elle, hier jetzt mit zwei Bolzen angegeben. Und hier sehen Sie vier Rillen, die immer wieder zu großen Rätseln führen. Die werden als Wetzrillen bezeichnet. Das sind Rillen, die es nicht nur hier am Freiburger Münster gibt, sondern auch an vielen anderen Kirchengebäuden und auch an profanen Gebäuden. Man hat sich immer gefragt, was hat das zu bedeuten? Es gibt gleich vorab, es gibt keine Quellen dazu, also alles, was dazu gesagt worden ist, ist hypothetisch. Ich kann Ihnen da jetzt auch keine befriedigende Antwort drauf geben. Es gibt zwei Theorien. Zum einen heißt es, dass man dort seine Werkzeuge oder seine Schwerter und Dolche gewetzt, eben geschliffen habe. Also hier kann ich mir allerdings nicht so gut vorstellen, dass man das heilige Kirchengebäude dafür missbraucht hat. Und ich weiß auch nicht, ob die Werkzeuge oder die Waffen tatsächlich dadurch scharf zu machen sind. Es gibt noch eine andere Vermutung, der ich eher Glauben schenke, dass man nämlich versuchte, damit heiligen Sand zu entfernen. Also das Münster ist ja, Kirchen sind ja geweiht worden, waren damit heilig. Und dass man versuchte, aus ihnen feinen Steinstaub zu entnehmen, den man dann mit sich führte und weil man dann hoffte, dadurch vielleicht von Unheil geschützt zu werden. Also eben ja so dieser abergläubische Aspekt, und das kommt mir eigentlich am nächsten. Aber wie gesagt, es ist spekulativ. Auf der gegenüberliegenden Seite sind die Normmaße für die Bodenplatten. Hier haben wir eine quadratische, sehr dicke Platte, das ist die Höhenangabe. Man fragt sich, warum so dick? Die wurden auf den Dachböden ausgelegt und sollten verhindern, dass brennende Dachstühle in die Untergeschosse stürzen konnten. Dann haben wir hier noch Fürstziegel, hier Mauerziegel und hier ein Dachziegel. Und hier beachten Sie mal diesen Winkel. Der geht nämlich hier, oder dieses Maß geht auf dem anderen Bild weiter. Hier ist wieder der Winkel, der den Klafter angibt. Das ist die Maßangabe für das Messen von Holzstämmen. Ja, und darunter befindet sich die Jahrmarktsanschrift, die Angabe, wann die Jahrmärkte in Freiburg stattfanden, in gotischer Schrift geschrieben, etwas unleserlich, deswegen habe ich das hier einfach mal unten drunter gesetzt. Wichtig vor allen Dingen hier diese rot markierten Worte, die uns nämlich die Termine nennen. Der eine Jahrmarkt sollte also am Montag und Dienstag nach St. Nikolauskirchweih sein, also nach dem St. Nikolauskirchweihfest, das war am 24. Juni. Und der andere am Dienstag und Mittwoch nach Allerheiligen. Das heißt, der eine Jahrmarkt fand im Sommer statt, der andere Jahrmarkt im Spätherbst. Weil das zu dicht war, hat man das dann ein paar Jahrzehnte später geändert und hat den Sommerjahrmarkt aufs Frühjahr verlegt. Und hier noch eine ganz wichtige Angabe, die ich jetzt gar nicht rot markiert habe, Gefried. An diesen Jahrmärkten herrschte nämlich für 4 Tage die sogenannte Marktfreiheit. Das heißt, an den Tagen gab es besondere oder waren die Handelsbeschränkungen aufgehoben, wozu die Zölle zählten. Die Waren wurden ja mit Zöllen belegt und das war an diesen 4 Tagen nicht der Fall und deswegen waren die Jahrmärkte eben besonders beliebt. Der Kirchhof wurde aber nicht nur für den Markt, sondern auch für andere weltliche Zwecke genutzt. Nordwestlich des Hauptportals, noch auf dem Friedhofsgelände, stand das sogenannte Ausrufhäuschen, mit dem roten Rahmen umgeben. Hier wurden Güter und Häuser zwangsversteigert und öffentliche Verkündigungen bekannt gegeben. Das achteckige, mit einem spitzen Dach versehene Gebäude, dessen Aussehen übrigens auch in einer Schriftquelle überliefert ist, war über eine rückwärtige Steintreppe zu erreichen, an der sich eine Glocke befand. Es wurde zusammen mit der Friedhofsmauer abgebrochen. Drohte Gefahr, das heißt bei Feuer und anrückenden Feinden, hatten sich die Bürger auf dem Münsterplatz zu versammeln, um weitere Anweisungen entgegenzunehmen. Auch wurde hier Gericht gehalten. Vor oder in der Turmvorhalle tagte das Blutgericht, das auch als Glockengericht bezeichnet wurde, weil die große Glocke, sprich die Hosanna, die 24 Geschworenen zur Gerichtsversammlung läutete. Inmitten der Anwesenden wurden die Verwundeten oder Getöteten von zwei Ärzten untersucht. Anschließend erfolgten die Verhandlung und Verurteilung des Täters. Wie sah die Nutzung des Münsters nun im Innern aus? Das Münster diente wie heute vorrangig den Gottesdiensten. Im Zentrum standen die öffentlichen Pfarrgottesdienste. Mehrmals am Tag fand eine heilige Messe statt, die der Münsterpfarrer am Hochaltar im Chor oder am Johannes-Baptist-Altar vor den Stufen des Chores feierte. Bei Hochfesten wie Weihnachten und Ostern war die Prachtentfaltung besonders groß. Die Gottesdienste beging man mit zahlreichen Kerzen, reichen Gewändern und kostbaren Kultgeräten. Jährlich fanden ungefähr 50 Prozessionen statt. Zu den spektakulärsten gehörten sicherlich die Fronleichnamsprozessionen, bei denen sich die Teilnehmer unter anderem verkleideten, um die Heilsgeschichte darzustellen. Es gab viele Bräuche in der Kirche. Wenn die Mutter nach der Geburt eines Kindes zum ersten Mal wieder zur Kirche kam, erhielt sie an der Kirchentür ihren Segen, vermutlich am südlichen Querhausportal, das in den Quellen als Segenstür bezeichnet wird. Hier zu sehen. Die Tür wurde ja später etwas verunstaltet durch die Renaissance-Vorhalle, die man direkt vor die Tür gesetzt hat. Sie können hier noch unter diesem großen Bogen von der Renaissance-Vorhalle kleine Säulchen erkennen, die von der ehemaligen dreieckigen Bekrönung des Portals waren. Hier in der Mitte übrigens die Figur, in der man den heiligen Nikolaus sieht. Vor dem Schöpfungsportal auf der Chornordseite fand vielleicht die Trauungszeremonie statt. Das Bildwerk im rechten Bogen der Tür, also Sie sehen dieses hier, das ist ein Ausschnitt hier aus diesen vielen Figuren und dieses Bildwerk befindet sich hier unten, ich kann es jetzt gar nicht richtig erkennen, also in dem Bereich. In diesem Portal ist ja die Schöpfungsgeschichte in verschiedenen Szenen zu sehen. Das Bildwerk im rechten Bogen der Tür zeigt Gott Vater, wie er Adam und Eva nach mittelalterlichem Trauungsritus die Hände ineinander legt. Das Geben des Jaworts vor der Kirchentüre mit der anschließenden Brautmesse in der Kirche war ein bis ins späte Mittelalter praktizierter Brauch. Die Darstellung der Vermählung könnte auf die Funktion dieses Portals hinweisen, auch wenn dies in den Quellen leider nicht belegt ist. Es kann aber auch daran liegen, dass man am Chor ja ziemlich lange gebaut hat und dass man irgendwann eben dann doch kein Interesse mehr daran hatte. Nicht im Chor wie heute, sondern im südlichen Seitenschiff in der Nähe des Heiligen Grabes fanden die Taufen statt. Der Taufstein dort stand bis 1822, ehe er in die Stürzelkapelle im Chor versetzt wurde. Das ist natürlich jetzt der Taufstein, den es heute ja noch gibt, von 1767-68 nach Entwürfen von Christian Wenzinger angefertigt. Über den vorherigen Taufstein, den es selbstverständlich gab, der auch in den Quellen genannt wird, wissen wir gar nichts. Wir wissen nicht, wie er ausgesehen hat. Das Heilige Grab. Die Skulpturengruppe mit dem Leichnam Jesu, den drei Frauen und zwei Engeln, stand Karfreitag und Ostern im Mittelpunkt einer besonderen Zeremonie. In einer feierlichen Prozession zog die Geistlichkeit gemeinsam mit Vertretern der 12 Zünfte zu dem Grab, das mit seidenen Tüchern und mit Kerzen geschmückt war. Sinnbildlich für die Grablegung Christi legte der Münsterpfarrer die geweihte Hostie, das heißt den Leib Christi, in die mit einer Klappe verschließbare Öffnung der Christusfigur. Hier ganz eindeutig zu sehen, das ist die Öffnung, die eben hier mit so einer metallenen Klappe zu verschließen ist. Anschließend wurde das Gitter des Grabes verschlossen und der Schlüssel an die städtischen Münsterpfleger übergeben. Diesen Akt können Sie hier auf dieser schönen Zeichnung von Benedikt Schaufelberger erkennen. Sie ist ja aus diesem Buch entnommen, wie die Freiburger Münster ihr Münster, wie die Freiburger ihr Münster bauten. Sie sehen hier den Geistlichen, der gerade im Begriff ist, den Schlüssel den Münsterpfleger, also einen dieser drei Münsterpfleger, zu überreichen. Sie verwahrten, also die Münsterpfleger, den Schlüssel bis zur Ostermesse, wo die Hostie sinnbildlich für die Auferstehung Christi aus der Figur wieder entnommen wurde. Dieser Brauch der Schlüsselübergabe erfolgte in Erinnerung daran, dass nach der Erzählung des Matthäusevangeliums das Grab Christi von der weltlichen Obrigkeit verschlossen und bewacht wurde. Im 19. Jahrhundert endete dieser Brauch. Mit dem Übergang Freiburgs an Baden 1805 wurde die Münsterpflegschaft aufgelöst. Anstelle der Münsterpfleger nahm noch einige Jahrzehnte der Bürgermeister persönlich den Schlüssel entgegen, bis auch dies eingestellt wurde. Die liturgische Handlung dagegen, das Einbringen der Hostie Karfreitag und ihr Herausnehmen Ostern, wird noch heute praktiziert. Man stellt auch andere biblische Szenen oder Ereignisse nach. So zog man zum Beispiel am Himmelsfahrtstag eine Statue Christi, die auf einem Podest aufgestellt war, in die Höhe und ließ Pfingsten eine hölzerne Taube von der Decke herab. Außer den öffentlichen Pfarrgottesdiensten gab es die vielen individuellen, von Privatpersonen gestifteten Messen. Ende des 15. Jahrhunderts werden um die 70 solcher sogenannten Kaplanei- oder Priesterpfründen genannt. Wer es sich leisten konnte, finanzierte einen eigenen Kaplan, der für sie täglich an einem von den Stiftern festgelegten Altar die heilige Messe feierte. Sie dienten ihrem Seelenheil und das ihrer Angehörigen. Und man erhoffte sich so einen Platz im Himmel zu erwerben. Denn die Angst vor dem Gericht Gottes am Ende der Zeiten bestimmte im Mittelalter das Leben der Menschen. Beliebt war ebenso das Stiften von Messen an Jahrtagen. Diese fanden, wie es das Wort sagt, nur einmal im Jahr, gewöhnlich am Todestag des Verstorbenen statt. Die Gottesdienste endeten damit, dass der Priester zum Schluss das Grab aufsuchte und es überschritt. Man bezeichnete dies auch als Gang übers Grab. Zu diesen Anlässen wurden die Grabplatten besonders mit Kerzen oder Tüchern geschmückt. Um diesen vielen Aufgaben gerecht zu werden, feierten damals 40 bis 50 Geistliche zum Teil gleichzeitig die Messe. Es waren sogenannte stille Messen, die ohne die Öffentlichkeit und ohne Gesang vom Zelebranten mit höchstens ein oder zwei Ministranten durchgeführt wurden. Ordnungen legten die Reihenfolge dieser vielen Gottesdienste fest, um einen geregelten Ablauf zu ermöglichen. Ende des 15. Jahrhunderts gab es außer dem Hochaltar im Chor 21 Nebenaltäre, die im Querhaus und Langhaus standen. Das ist jetzt hier sehr schön auf dieser Rekonstruktion, auf diesem Grundriss von Wolfgang Müller zu sehen, der 1970 einen grundlegenden Beitrag über das kirchliche Leben im Freiburger Münster geschrieben hat, veröffentlicht in einem Sonderband anlässlich des Stadtjubiläums von Freiburg. Sie sehen hier die verschiedenen Altäre an den Pfeilern, an den Säulen, an den Wänden. Die Situation entspricht nicht mehr ganz dem neuesten Forschungsstand. Mittlerweile stellt sich das Bild ganz anders dar, wie wir es auf der Rekonstruktion von Benedikt Schaufelberger sehen, die von Frank Löbbecke, einem Architekturhistoriker, der sehr viele Grabungen durchgeführt hat, Untersuchungen an Gebäuden durchgeführt hat, jetzt festgestellt wurde. Wir wissen, dass sich dieser Bereich, also der hier zu sehen ist, und hier eben auch nochmals, das ist die sogenannte Vierung, das heißt, das ist der Bereich, wo sich das Querhaus und das Mittelschiff kreuzen, dass dieser Raum etwa 1,50 Meter erhöht war und von Mauern umgeben war. Treppen führten hinauf und jenseits der Treppen standen die Altäre. Und Sie sehen, dass sich hier manche Altäre dadurch verschoben haben. Hier ist der Johannes-Baptist-Altar, das war der wichtigste Altar für die Laiengottesdienste, den der Herr Müller, glaube ich, hier vorne noch, also an dieser Stelle eingezeichnet hat. Wie diese Altäre aussahen, ob es sich um schlichte Kastenaltäre aus Stein oder um solche mit schmückenden Bildwerken handelte, weiß man nicht. Ebenso unbekannt ist, was mit ihnen passierte. Spätestens im 18. Jahrhundert müssen sie entfernt worden sein, als man im Kirchenschiff barocke Altäre aufstellte. Das Münster wurde aber nicht nur für Gottesdienste genutzt, sondern auch für viele weltliche Zwecke, die in unseren Augen einem sakralen Gebäude eher unwürdig erscheinen. So versteigerte man von der Münsterkanzel, das ist die heutige Münsterkanzel, ist von 1561. Es gab natürlich früher auch schon eine Kanzel, über die wir aber genauso wie beim Taufstein nichts wissen, also das Aussehen ist nicht bekannt. So versteigerte man von der Münsterkanzel aus gepfändete Häuser oder Liegenschaften und verkündete öffentliche Bekanntmachungen. Wie im Jahr 1500, als ein straffälliger Bürger aus der Stadt verwiesen wurde, oder 1508, wo die Freiburger unter Androhung einer Geldstrafe ermahnt wurden, keine toten Tiere mehr in die Stadtbäche zu werfen oder in der Stadt liegen zu lassen. Auch die Universität nutzte den exponierten Standort, um die Universitätsprivilegien dort jährlich öffentlich zu verlesen. Ab 1509 verlegte man dann die weltlichen Kanzelverkündigungen in das bereits erwähnte Ausrufhäuschen vor die Kirche. Im Chor des Münsters fanden Gerichtsverhandlungen statt, so hielten die Grafen von Freiburg hier vor allem über Erb- und Eigentumsfragen Gericht. Außerdem wurden im Münster Sitzungen des Universitätssenats und Promotionen durchgeführt. Und bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts diente der erste Stock des südlichen Hahnenturmes als städtisches Archiv. Der Westturm. Mehr als heute bestimmte der Münsterturm im Mittelalter das Leben der Freiburger. Denn seine Glocken läuteten nicht nur zu den Gottesdiensten und gaben die Zeit an, sondern verkündeten auch weltliche Ereignisse wie Rats- und Gerichtsversammlungen, Hinrichtungen, Feuer, herannahende Feinde und so weiter. Außerdem war er mit seiner Höhe von 116 Metern prädestiniert, um von dort ausbrechende Feuer oder herannahende Feinde auszumachen. Dies war die verantwortungsvolle Aufgabe der Münsterturmwächter, die bei drohender Gefahr die Einwohner mit einem Signalhorn und mit dem Läuten der Hosanna alarmierten. Das Münstergeläut war natürlich längst nicht so umfangreich wie das heutige aus 18 Glocken bestehende. Es gab verschiedene Einzelglocken, die bestimmte Funktionen hatten. Die 1258 inschriftlich datierte, die Inschrift befindet sich hier übrigens am oberen Rand, hier, und als Friedensglocke bezeichnete Hosanna wurde vor allem bei Gefahr geschlagen. Mit ihren beeindruckenden Dimensionen, sie wiegt fast 3300 Kilogramm, hat einen Durchmesser von 1,61 Meter und ihrem wohlklingenden S-Ton zählt sie zu den schönsten und bedeutendsten Glocken des 13. Jahrhunderts in Europa. Außer ihr gab es die Predigtglocke, das Ratsglöckchen, die Betzeitglocke, die Stunden- oder Uhrenglocke und die Salbeglocke. Lediglich drei dieser historischen Glocken blieben bis heute erhalten. Die übrigen fielen 1841-42 einem neuen Geläut zum Opfer. Dieses wiederum wurde 1959 durch das heutige repräsentative 15-stimmige Geläut des Heidelberger Glockengießers Wilhelm Schilling ersetzt. Und gemeinsam mit den drei historischen Glocken, die ja noch erhalten blieben, unter ihnen die Hosanna, ergibt das Münstergeläut heute 18 Glocken. Ist leider etwas überblendet, die Aufnahme, die ich noch vor 2 Wochen gemacht habe. Seit 1390 bis zur heutigen Zeit sind Türme auf dem Freiburger Münsterturm nahezu ununterbrochen nachweisbar. Seit 2004 ist es Herr Günther Faber. Seine Aufgabe ist es, sich um die vielen tausend Besucher zu kümmern, die den Blick über die Stadt genießen wollen. Er verkauft Postkarten und ist außerdem für die Turmuhr und die Läuteanlage verantwortlich. Im Gegensatz zu heute war der Turm früher von 2 Wächtern rund um die Uhr besetzt, die sich bei ihrer strapaziösen Arbeit abwechselten. Täglich mussten sie die mehreren 100 Meter auf- und absteigen. Heute steht dem Türmer ja ein komfortabler Fahrstuhl zur Verfügung. Das heißt, er ist schon relativ alt, aber es noch wird regelmäßig gewartet. Also es ist auf jeden Fall eine enorme Erleichterung. Die Türmer waren Wind und Wetter und vor allem im Winter der eisigen Kälte ausgesetzt. Denn ihre Stube war damals lediglich ein einfacher Holzverschlag, der wahrscheinlich erst im 18. Jahrhundert mit dem schützenden Mauerwerk abgeschlossen wurde. So, dort mit dem roten Pfeil mit dem blauen Pfeil markiert, sehen Sie die Türmerstube, die sich hier in diesem Bereich befindet. Der Glockenstuhl setzt übrigens hier auf, im Innern, auf einem vorkragenden Steingesims und reicht bis hier oben. Die Glocken selbst sind ja erst in diesem Geschoss. Der Glockenstuhl ist insgesamt 18 Meter hoch, ist eben mehrgeschossig. Die beiden unteren Geschosse sind leer, das heißt, im zweiten Geschoss befindet sich ein Lastenzug. Im dritten Geschoss ist die Türmerstube und im vierten Geschoss befinden sich die Glocken. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts hüllte sich Salomon, ich habe hier aus Versehen Simon geschrieben, er hieß aber Salomon, Baldinger, in einen dicken Schafwollmantel, um sich vor der Kälte zu schützen. Versorgt wurden die Türmer von ihren Frauen, die das Essen in die Vorhalle brachten, von wo aus sie es in einem Korb mit einem Seil durch die Gewölbeöffnung nach oben zogen. Das ist jetzt hier wohl eine nachgestellte Situation, der Kleidung von diesen Herren nachzugehen. Denke ich mal, ist es eine Aufnahme, die so in den 1930er oder 40er Jahren gemacht wurde. Aber Sie sehen hier den Korb, Sie sehen hier die Öffnung und Sie sehen hier das Gitter ringsherum aus Holz. Also das gibt es heute noch. Und man sieht hier das Seil, das dort über eine Rolle gezogen ist. Jetzt sehe ich die Rolle nicht, aber Sie können es sicherlich besser erkennen. Wegen ihrer großen Verantwortung für die Sicherheit der Stadt waren die Türme an strenge Vorschriften durch Eid gebunden. Nachts hatten sie zum Zeichen ihrer Wachsamkeit, halbstündlich in das Horn zu blasen und viertelstündig die Predigtglocke zu schlagen. Anstrengende Sache, ja. Außerdem durften sie nachts niemands bei sich haben, kein Frauen und sonst niemands. Und auch tagsüber ohne besondere Erlaubnis niemanden auf den Turm lassen. Es drohten drakonische Strafen, wenn die Wächter bei der Meldung von Bränden nachlässig waren. Übersahen sie ein Haus oder meldeten es nicht, kostete es sie eine Hand. Bei zwei Häusern verloren sie beide Augen und bei drei Häusern wurden sie enthauptet. Sehr drastisch, aber diese Maßnahmen muss man vor dem Hintergrund sehen, dass die Stadt ja damals sehr eng bebaut war und ein nicht rechtzeitig gemeldetes Feuer natürlich zur Katastrophe führen konnte. Neben der Brandwache hatten die Münstertürmer auch noch andere Aufgaben zu erfüllen. Dreimal in der Woche läuteten sie das Ratsglöckchen zu den Versammlungen des Stadtrats, kündigten mit der gleichen Glocke öffentliche Hinrichtungen an und schlugen die Hosanna, wenn diese erfolgt war. Ab 1608 lebten sie in der in jenem Jahr errichteten Altenmünsterbauhütte, wo man im Obergeschoss zwei Dienstwohnungen für sie eingerichtet hatte. Das ist jetzt die alte Münsterbauhütte, die Ihnen ja vertraut ist als Freiburger, dieses schöne Fachwerkgebäude. Hier sehen Sie die Steinmetze bei der Arbeit auf dem Hof. Sie sehen die Steinmetze ganz adrett gekleidet in weißen Kitteln mit Baskenmützen. Hier drei offensichtlich wichtige Herren, vielleicht Geistliche oder vielleicht ist sogar der Münsterbaumeister Friedrich Kempf darunter. Ja, also hier oben lebten die Turmwächter. Es waren zwei Wohnungen, die spiegelbildlich angeordnet waren. Das Aufziehen der Turmuhr gehörte ebenfalls zu den Aufgaben der Turmwächter. Die älteste Münsteruhr steht heute in der Münsterbehütte. 1851 wurde sie aus dem Turm ausgebaut und durch eine neue des französischen Uhrenmachers Jean-Baptiste Chevillier ersetzt. Die monumentale spätgotische Uhr, sie ist 173 cm hoch, 120 cm breit und etwa gleich tief, fertigte 1547 der Züricher Uhrenmacher Nikolaus Lutherer, der mit seinem Vater auch die Turmuhren für das Martinstor, das Schwabentor und das Christoffelstor hergestellt hatte. Zwei von diesen blieben ebenfalls erhalten. In diesem Zusammenhang ist es mir ein Bedürfnis, an Dr. Christoph Hallermann zu erinnern, den viele von Ihnen vielleicht als Augenarzt in Freiburg kennen. Er war aber nicht nur Augenarzt, sondern auch ein leidenschaftlicher Münsterliebhaber, Uhrenliebhaber und Kenner, der sich intensivst über viele Jahre mit den Uhren Freiburgs befasst hat, unter anderem auch mit der Freiburger Münsteruhr. Er ist zumindest für uns sehr überraschend im letzten Jahr gestorben. Wir sind aber froh und dankbar, dass er seine vielen wichtigen Erkenntnisse in einer, nicht nur in einer, sondern in verschiedenen Publikationen veröffentlicht hat. Es ist unklar, und das schrieb der Herr Hallermann auch, ob Lutherer diese Uhr tatsächlich vollständig neu anfertigte oder lediglich eine bereits vorhandene überarbeitete. Das Uhrwerk mit seinen Zahnrädern besitzt die typische Zweiteilung, die Sie jetzt hier eigentlich nur unten am Rahmen erkennen können, wenn Sie da hinschauen. Ne, hier, Moment, in dem Bereich, ne, sehen Sie eine Zweiteilung. Das Gehwerk für den Antrieb der Zeiger hinten
und das Schlagwerk für die Abfolge der Glockenschläge vorne. Früher wurde die Uhr mit einer Kurbel aufgezogen, heute erfolgt dies elektrisch. Vor 10 Jahren wurde diese kostbare Uhr nämlich in einer Spezialwerkstatt restauriert und ist mit dem Zifferblatt und der Glocke außen am Giebel der Bauhütte vorhanden. Ehemals stand sie im untersten Geschoss des Turmglockenstuhls direkt hinter dem Zifferblatt und bewegte dessen Außenzeiger mit einem Drahtzug. Das ist das Zifferblatt, das man ja 1972 nach Resten einer spätmittelalterlichen Bemalung rekonstruiert hat. Mit einem anderen Zug löste sie das Schlagen der Stundenglocke aus. Diese hing nicht etwa bei den übrigen Glocken, sondern war an exponierter Stelle gut sichtbar und hörbar oberhalb der Plattform am westlichen Fensterbogen angebracht. Und das ist, glaube ich, die einzige bildliche Überlieferung, die es überhaupt gibt. Sie müssen hier genau hinschauen, aber Sie können hier tatsächlich die Umrisse einer Glocke erkennen. Sie ist sonst meines Wissens nach nirgendwo zu sehen, auf keiner anderen Darstellung. Das ist jetzt ein Kupferstich von Peter Meyer, ein Ausschnitt. Diese Stunden- oder Uhrenglocke verschwand 1842 im Zuge des neuen Geläuts. Über die vorherigen Uhren weiß man nichts. Eine Sand- oder Wasseruhr, vielleicht auch schon eine mechanische Uhr, die ab 1300 bekannt sind, dienten den Turmwächtern vermutlich als Zeitmaß. Vor der Lutherer Uhr schlugen die Türmer die Stundenglocke vermutlich von Hand. Den Tagesablauf der Einwohner bestimmte aber nicht nur die Stundenglocke. Auch die 3 Sonnenuhren am Münster zeigten ihnen die Zeit an. Die größte befand sich auf dem Giebel des südlichen Querhauses und wurde dort zu Beginn des 16. Jahrhunderts aufgemalt. Die 7 Strichmarken zeigen die Einteilung des Tages in die 7 kanonischen Stunden, dem Zeitmaß der Mönche, das auch für die Städte eine Rolle spielte. Im 19. Jahrhundert fiel diese eindrucksvolle Uhr dem neuen Zeitgeist zum Opfer und wurde entfernt. Noch heute kann man aber am Giebel das zugesetzte Mauerloch von dem Schattenstab, also den Schattenstab sehen Sie jetzt, glaube ich, hier, und wenn Sie genau hingucken, wenn Sie vor dem Münster stehen, sehen Sie wirklich noch dieses Loch. Das kann man also noch sehen. Außerdem darüber die Jahreszahl 1611. Die Jahreszahl stammt vermutlich von einer späteren Renovierung. Außer den Turmwächtern gab es noch andere Kirchenbedienstete, so den Sigristen, das ist heute der Sakristan oder Messner, dessen Aufgabe es war, unter anderem mit den Läuteknechten zu den verschiedenen Gottesdiensten zu läuten. Sie zogen die Glocken mühselig mit einem Seil, so wie es auch in Münster noch bis 1960 praktiziert wurde. Heute erfolgt das Schlagen der Glocken elektronisch und zentral von der Sakristei aus. Der sogenannte Kreuzbruder, das entspricht dem heutigen Münsterschweizer, wachte über den Kircheninnenraum Tag und Nacht, hatte ihn sauber zu halten und dafür zu sorgen, dass nichts entwendet wurde oder verwahrloste. Aus praktischen Gründen befand sich seine Kammer, das sogenannte Bruderhäuslein, direkt am Münster auf der Nordseite, zeitweise sogar im Münster selbst. Die Kerzerin bereitete die Gräber für die Anniversarien vor, schmückte sie mit Kerzen und mit Tüchern. Der Totengräber hob nicht nur die Gräber aus, sondern holte die Leichname bei Bedarf auch gegen eine zusätzliche Gebühr aus ihren Häusern ab. Zum Schluss komme ich nun zu dem letzten, für Sie vielleicht wichtigsten Thema, der Finanzierung. Wie wurde das Freiburger Münster mit seiner kostbaren künstlerischen Ausstattung finanziert? Woher kam das Geld für die vielen am und im Münster Beschäftigten? Die beste Auskunft hierzu erhalten wir durch die Münsterrechnungen, die zwar erst 1471, das heißt wenige Jahrzehnte vor der endgültigen Fertigstellung des Münsters einsetzen, jedoch Rückschlüsse auch auf frühere Zeiten zulassen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch andere Quellen wie Ratsprotokolle, das Jahrzeitbuch und so weiter. Anfangs trugen vermutlich die Stadtherren, die Herzöge von Zähringen, und ab 1218 ihre Nachfolger, die Grafen von Freiburg, die Baukosten. Zwar gibt es hierfür keine Quellen, doch waren sie nach mittelalterlichem Recht als Patrone für den Kirchenbau zuständig, wozu auch die Baulast, das heißt die Bauunterhaltung, zählte. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts gingen die Finanzierung und Verantwortung über die Kirche mehr und mehr in die Hände der Bürgerschaft über. 1311 werden erstmals die städtischen Münsterpfleger genannt. In dieser Zeit taucht auch zum ersten Mal der Begriff Münsterfabrik in den Quellen auf. Mit ihr bezeichnete man zum einen die Organisation des Baubetriebes, zum anderen aber eine Stiftung, die es noch heute gibt und die grundbuchmäßige Eigentümerin des Freiburger Münsters ist. Ihr Vermögen bestand aus Haus- und Grundbesitz, wozu auch Steinbrüche am Schlierberg und Tennenbach zählten, außerdem aus Zuwendungen von Nachlässen, aus Geld- und Sachspenden, Gebühren für Beisetzungen und so weiter. Es gab besondere Bräuche, um die nötigen Gelder für den Münsterbau zu akquirieren. So war der sogenannte Sterbefall üblich. Beim Todesfall wurde aus der Hinterlassenschaft des Verstorbenen sein bestes Kleidungsstück dem Münster überlassen und öffentlich versteigert. Noch Anfang des 19. Jahrhunderts hing bei der Sakristei eine hölzerne Stange, an der solche Gaben zur Versteigerung aufgehängt wurden. Üblich waren auch andere Sachspenden wie Waffen, Hausrat, Schmuck, ja sogar Tiere, die in der Regel nach dem Tod des Besitzers dem Münster überlassen und dann zugunsten des Münsterbaus verkauft oder eben versteigert wurden. An allen Sonn- und Feiertagen wurde während des Gottesdienstes mit der Bitt gesammelt, einer silbernen Reliquienmonstranz aus dem späten 13. Jahrhundert. Das heute leere Gefäß enthielt ehemals Reliquien unter anderem von Johannes dem Täufer und dem heiligen Nikolaus. Mit ihnen animierte man die Gläubigen zu spenden. Von der Stadt festgesetzte Regeln bestimmten, an welchen Tagen welche Gesellschaft oder Zunft zu sammeln hatte. Sonntags waren es zum Beispiel Vertreter der 12 Zünfte, Weihnachten und Ostern, Adelige der Gesellschaft zum Ritter, an Maria Verkündigung die Münsterpfleger, am Palmsonntag die Stadt, Kaufhaus und Gerichtsschreiber und so weiter und so weiter. Eine wesentliche Finanzierungsquelle. Ich brauche es nicht groß zu erklären, Sie erkennen es, bildeten die kirchlichen Ablässe. Aus dem 15. Jahrhundert sind mehrere zugunsten des Chorneubaus überliefert, unter ihnen der Ablassbrief römischer Kardinäle von 1475 und zwei spätere von Papst Sixtus IV. Das ist jetzt der Ablassbrief der römischen Kardinäle mit deren verschiedenen Siegeln. Die Ablässe versprachen bei einer Geldspende in der Höhe, die man für den Unterhalt für sich für eine Woche benötigte, den Erlass von allen Sündenstrafen vor Gott. Es galt dabei, bestimmte Bedingungen einzuhalten. So mussten die Gläubigen im Münster an festgelegten Tagen vor den 7 Ablassaltären, diese 7-Zahl bezieht sich auf die 7 Hauptkirchen Roms, beten, Buße tun und das Geld am Ablassaltar inmitten der Kirche in einen Opferstock werfen. Lediglich von einem Ablass ist der Ertrag von 1.478 Gulden bekannt. Bedenkt man, dass zum Beispiel der Ausbau der Universitätskapelle 168 Gulden kostete und die Glasgemälde darin 180 Gulden, wir kennen die Zahlen aus den überlieferten Rechnungen, kann man in etwa den Wert dieser Summe ermessen. Durch geschickte Geldanlage verstanden es die Münsterpfleger, das Vermögen der Münsterfabrik zu vermehren oder daraus zumindest regelmäßige Einkünfte zu erzielen. Waren die Zeiten schlecht und die Finanzen knapp, wirkte sich das dann auch direkt auf den Bau aus. So etwa beim Bau des Chors, der aus diesem Grund fast 100 Jahre nur stockend vorangetrieben wurde. Aus dem Fonds der Münsterfabrik wurde alles bezahlt. Die Handwerker, die Fuhrleute, die Kirchendiener, der Bischof für die Weihe von Altären und natürlich das viele Material, die Steine, Hölzer, Ziegel und so weiter und so fort. Vermögende Bürger, adelige Handwerkerzünfte und die Bergleute der Silberbergbaugruben im Schwarzwald finanzierten die Ausstattung. Skulpturen, Altäre, Glasmalereien, Bildteppiche, Messkelche, Altarkreuze, ja sogar komplette Kapellen. Berühmt sind vor allem die Fensterstiftungen der Zünfte im Langhaus aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Sie sehen jetzt hier das Fenster der Schneider und der Maler im nördlichen Seitenschiff, das Fenster der Schuhmacher im südlichen Seitenschiff, sehr schön diese beiden Stiefel hier unten als Erkennungszeichen der Schuhmacher. Dann hier das Schauinslandfenster, das ist das Fenster der Silberbergbauleute vom Schauinsland, die keine eigenen Wappen besaßen, deswegen haben sie sich hier bei der Arbeit dargestellt. Das sind die ältesten bildlichen Überlieferungen überhaupt, die wir vom Untertage Bergbau haben. Man sieht, wie die Bergleute arbeiten, welche Kleidung sie tragen, dass die Gruben notdürftig mit Fackeln beleuchtet wurden. Also es hat einen sehr hohen dokumentarischen Wert. Wie sieht es nun heute aus? Heute ist alles ein wenig komplizierter. Die Münsterfabrik gibt es immer noch, ist jedoch seit dem 19. Jahrhundert finanziell nicht mehr imstande, alleine für den Münsterbau aufzukommen. Verwaltet und vertreten wird sie heute von dem katholischen Stiftungsrat der Münsterpfarrei. Zu dessen Unterstützung wurde 1890 der Münsterbauverein gegründet, der zusätzliche Gelder akquiriert und den Bauunterhalt am Äußeren mit der Münsterbauhütte durchführt. Für die Instandhaltung im Innern, welche sich die Münsterfabrik und das erzbischöfliche Ordinariat teilen, ist das erzbischöfliche Bauamt zuständig. Schon lange sind die Münsterfabrik und der Münsterbauverein nicht nur auf Spendengelder, sondern auch auf öffentliche Zuwendungen angewiesen, die sie von der Stadt, dem Land und dem Erzbistum Freiburg erhalten. Als Mitarbeiterin des Münsterbauvereins ist es mir daher ein Anliegen, für diesen wichtigen Verein zu werben. Tun Sie dem Münster und der Stadt etwas Gutes, damit die Kirche nicht eines Tages so zerbröselt, wie es auf dieser Schadensaufnahme vom Chor zu sehen ist. Eine wunderschöne spätgotische Arbeit, ehemals eine wunderschöne Arbeit, die so allmählich verfällt. Und dass dieses Foto gibt, ist nur ein Beispiel für den Gesamtzustand des Münsterchores, den die Münsterbauhütte jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten beschäftigen wird. Ja, und wenn es ganz schlimm käme, sähe die Stadt womöglich eines Tages so aus. Das ist eine Werbekarte des Münsterbauvereins, die vor 12, 13 Jahren im Umlauf war, die der ehemalige Münsterbaumeister Manfred Sass, der unter uns ist, ganz hinten sitzt er, entwickelt hat. Ja, deswegen meine Bitte, sollten Sie noch nicht Mitglied sein, werden Sie es. Die Gelegenheit ist günstig, zumal wenn Sie heute Mitglied werden wollten, Beitrittserklärungen liegen vorne auf dem Tisch neben dem Eingang, kommen Sie in den Genuss einer kostenlosen Führung durch unsere schöne Bauhütte. Die befindet sich ja am Schlossbergring. Zu der Bauhütte zählt ja nicht nur die wichtige Steinmetzwerkstatt, sondern ein hochinteressantes Museum mit mittelalterlichen Skulpturen, mit interessanten Modellen. Also absolut lohnenswert. Ich danke Ihnen.